Höhepunkt im ersten Amtsjahr war ohne Zweifel der Weltjugendtag in Köln.
Heiliger Vater, Heiliger Vater, so geht das jetzt schon seit Tagen in dieser Gegend und die Fröhlichkeit ist auch hier. Willkommen in der Heimat, willkommen in Deutschland. Liebe junge Menschen, zum ersten Mal nach meiner Wahl auf den Stuhl Petri stehe ich voll Freude auf dem Boden meines lieben Vaterlandes Deutschland. Und ich kann nur wiederholen, was ich in einem Interview mit Radio Vatikan gesagt habe. Ich sehe es als eine liebevolle Geste der Vorsehung an, dass sie es eingerichtet hat, ich hatte es nicht gewollt, dass sie es eingerichtet hat, dass mein erster Besuch außerhalb Italiens in meinem Vaterland stattfindet. Hier in Köln und damit zu einem Zeitpunkt an einem Ort und zu einem Anlass, wo sich junge Menschen aus aller Welt, aus allen Kontinenten treffen, wo die Grenzen zwischen Kontinenten, zwischen Kulturen, zwischen Rassen und Nationen verschwinden, weil wir alle eins sind durch den Stern, der uns erschienen ist, den Stern des Glaubens, Jesus Christus, der uns eint und der uns gemeinsam den Weg zeigt.
Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige einen wandernden Stern?
Hunderttausende Jugendliche aus der ganzen Welt sind der Einladung Jesu gefolgt.
Als man sie fragte, wir freuen uns, dass sie da sind. Machen Sie uns Mut zu einem gemeinsamen, vertieften christlichen Zeugnis.
Benedetto machte bella figura. Er kam gut an bei den Jugendlichen. Spätestens seit dem Weltjugendtag von Köln haben auch die jungen Menschen einen Zugang zum neuen Papst gefunden. Auch wenn Josef Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation in seiner deutschen Heimat früher weniger beliebt war, sagt der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Dirk Tenzler.
Papst Benedikt XVI. Hat auf Marienfeld in einer Predigt zu den Jugendlichen gesagt, die Jugend will das Große. Und ich glaube, das ist bei vielen Jugendlichen auch hängen geblieben. Damit hat er, glaube ich, einen ganz guten Einstieg bekommen, auch bei deutschen Jugendlichen.
Bundesvorsitzende Andrea Hoffmeier ergänzt ihre Eindrücke vom Weltjugendtag.
Wir sind Weltkirche, das war sicherlich spannend und gut. Dann aber auch sicherlich den Papst zu erleben, weil das ist ja, finde ich, schon nochmal auf die letzten Jahre deutlich geworden. So die Frage von Sinnsuche, aber auch von Authentizität. Das verkörpert der alte Papst sehr stark, aber das wird jetzt schon auch, denke ich, mit dem neuen Papst mit rübergenommen. Das ist schon etwas, was Jugendliche suchen und Jugendlichen was gibt.
Auffällig, auch der Stil Benedikts des 16. Noch einmal ein Auszug aus der Ansprache an die Kardinäle. Er wolle
mit Nachdruck den festen Willen bekräftigen, dass ich mich weiter um die Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen werde.
Die Menschheit sei unsicher und voll Ängsten und stelle sich die Frage nach ihrer Zukunft.
In diesem Bewusstsein wende ich mich an alle, auch an diejenigen, die anderen Religionen angehören oder die einfach eine Antwort auf die Grundfragen des Daseins suchen und sie noch nicht gefunden haben. An alle wende ich mich in Einfachheit und Liebe, um sie dessen zu vergewissern, dass die Kirche mit ihnen weiterhin einen offenen und aufrichtigen Dialog pflegen will, bei der Suche nach dem wahren Guten des Menschen und der Gesellschaft.
Tum verum queritur hominis ac societatis bonum.
Benedikt schafft die Besuche bei den Morgenmessen in seiner Privatkapelle ab. Dafür trifft er sich immer häufiger mit den Chefs der Kurienabteilungen. Er empfängt die wegen islamfeindlicher Äußerungen umstrittene italienische Schriftstellerin Oriana Fallaci und den Kirchenkritiker und Theologieprofessor Hans Küng. nach jahrzehntelangem Streit und dem Entzug der Lehrerlaubnis fast eine Art Rehabilitierung. Befreundet sowohl mit Josef Ratzinger wie Hans Küng ist aus gemeinsamen Universitätszeiten in Tübingen der Dogmatiker Peter Hühnermann.
Ich erhoffe mir jetzt, dass durch dieses Signal eine gewisse Anerkennung des Werkes von Hans Küng, aber auch zur Aufdeckung von Problemfeldern gegeben ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Vorgang vielleicht auch dazu führen könnte, dass man in der Glaubenskongregation ja nochmal die Verfahrensordnungen überprüft und vielleicht auch nochmal differenziert. Man die wechselseitige Respektierung auch der legitimen Anliegen betont, auch wenn man etwa konkrete Lösungsvorschläge, die dann auf den Tisch gelegt werden, zurückweist oder irgend sowas.
Auch zu einem Gespräch beim Papst gewesen, Bernard Fellet, der Obere der schismatischen Piusbruderschaft.
Also ich meine, dass das in beiden Fällen, zunächst einmal was den Papst betrifft, seine wirkliche Offenheit und Dialogbereitschaft unterstreicht. Und das halte ich also für sehr wichtig.
Mit Spannung erwartet die erste Enzyklika des Papstes. Gewohntermaßen eine Art Regierungsprogramm, doch Benedikt macht allen, die eine Liturgiereform oder Aussagen zu Zölibat und Bischofsamt erwartet hatten, einen Strich durch die Rechnung. Deus Caritas est, Gott ist die Liebe, der schlichte wie tief theologische Titel seines ersten Lehrschreibens. Warum gerade jetzt, gerade dieses Thema, erklärt Benedikt selbst im Vorwort.
Wir leben in einer Welt, in der mit dem Namen Gottes bisweilen die Rache oder die Pflicht zu Hass und Gewalt verbunden ist. So wird diese Botschaft eine Botschaft von hoher Aktualität und von ganz praktischer Bedeutung.
Für manche Theologen liegt just in diesem Vorwort der Schlüssel zur Enzyklika. Hier wird gleichsam der politische Gehalt der Liebe verteut. Noch einmal der Tübinger Dogmatiker Peter Hühnermann.
Wir sind in einer Situation, wo im großen Maß im Namen einer Religion, des Islam zum Beispiel, der Hass gepredigt wird. Und es wird darauf geantwortet wiederum mit Antworten, die an die Grenzen führen, an die Grenzen des Völkerrechts, an die Grenzen der Menschenwürde. All diese Dinge werden damit in einer radikalen Weise in ihrer Vordergründigkeit und Fruchtlosigkeit auch nochmal aufgewiesen. Es wird gezeigt, dass das nicht der Weg der Welt, der Weg der Menschheit ist, zur Humanität. Das scheint mir also sehr bedeutsam, dass in dieser Form, in dieser Stunde zur Welt gesprochen wird und zur Kirche gesprochen wird.
Ist Caritas, christliche Liebe, das Schlüsselwort des bisherigen Pontifikats? Unbedingt, findet die Frau, die seine Texte so gut kennt wie kaum jemand. Die Übersetzerin Sigrid Spath widerspricht damit den meisten italienischen Vatikanberichterstattern, die Gioia, Freude, als Benedikts Schlüsselwort ausgemacht haben wollen. Wahrscheinlich deshalb, weil der Papst es hingebungsvoll mit deutschem Akzent als Gioia ausspricht.
Das ist auf jeden Fall kein griesgrämiges Christentum, was er vertritt, nicht?
Sagt Sigrid Spath. Und?
Die Sprache ist nicht immer einfach zu übersetzen, das will ich überhaupt nicht sagen. Es ist überhaupt nichts Altertümliches. Es ist natürlich, ich meine, es ist anspruchsvoll, nicht?
Denn Papst Benedikt zieht sprachlich alle Register.
Es ist sehr vielfältig, möchte ich sagen, immer dem Thema angepasst. Ich habe mal eine Predigt für Kinder gehört von ihm. Das hätte man ihm nicht zugetraut. So eingegangen, nicht? Also wirklich kindgerecht und trotzdem alto livello, ein hohes Niveau.
Besonders angetan ist Sigrid Spath von den Texten der Generalaudienz. Die schreibt der deutsche Papst nämlich überraschend oft selbst. Selten in einem Pontifikat war die Qualität der Glaubensunterweisung aus päpstlicher Hand so hoch, sagt die langjährige Übersetzerin. Um sein Amt beneidet sie ihn deswegen noch lange nicht.
Er war immer ein Priester, der gern auch einmal der außerhalb seines Büros ja, spazieren gegangen ist und in Tiroler Keller oder solche Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schlimm ist, nicht? Oder wie wir wissen, dass er oft mit seinem Bruder zusammen den August in Wien verbracht hat, inkognito. Die Wiener respektieren das, nicht? Und da haben sie sich dann Konzerte angehört und Mozart-Ausstellungen und so weiter, nicht? Und all das ist nicht mehr möglich, nicht? Und das stelle ich mir also sehr schwer vor. Oder, das hat er selber im Mai letzten Jahres, hat im Camposanto eine Vespe mit ihm stattgefunden, eine Maiandacht eigentlich, nicht? Als er gekommen ist, war als erstes gesagt, er wird jetzt mit dem, auch im Vatikan mit dem Auto gefahren. Das freut ihn gar nicht, dass er immer zu Fuß gegangen, nicht?
Der 265. Papst der Geschichte brachte einige Veränderungen, vor allem in Rom selbst. Die heilige Stadt und die Pilger müssen sich auf den deutschen Papst einstellen und nach mehr als 26 Jahren mussten auch die Andenkenläden ihr Sortiment umstellen. Carmen Wagner hat sich umgesehen.
Direkt auf dem Weg zum Petersdom liegt das Deutsche Pilgerzentrum. Es ist die erste Anlaufstelle für Hunderttausende von deutschen Pilgern, die seit einem Jahr Rom bevölkern. Sie wollen vor allem eines, ihren Papst sehen.
Ja, weil er unser Papst ist und weil wir fasziniert sind von dem Benedikt. Er hat so sensationelle Ausstrahlung.
In langen Schlangen stehen die Pilger vor der Tür und warten darauf, Karten für die Papstaudienzen zu bekommen. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun.
20, 21, 22, 23. Ich würde mal schätzen, 500 werden bis jetzt draußen sein und austeilen werden wir noch so circa 5000 müssen.
Innerhalb von einem Jahr haben sich die deutschen Pilger verdoppelt. Pater Don Antonio ist Leiter des Deutschen Pilgerzentrums und empfängt sie alle. Aber auch er wurde von den Massen beinahe überrannt.
Wir waren also nicht vorbereitet, da haben wir sofort festgestellt, nach der Wahl des jetzigen Papstes, ja, wie viel mehrere Deutsche gekommen sind. In meinen 38 Jahren hier in Rom habe ich nie erlebt, dass große Scharen, Tausende von deutschen Pilgern bei einer Audienz in der heißen Zeit in Rom waren.
Die Italiener haben den deutschen Papst von Anfang an ins Herz geschlossen. Nur die ältere Generation denkt manchmal noch ein bisschen wehmütig an Papst Johannes Paul II. Zurück.
Der alte Papst hat uns viel bedeutet. Er war so gut und hat sich aufgeopfert bis zum letzten Moment.
Er ist uns noch sehr nahe. Er wird nie aus dem Herzen der Menschen verschwinden. Aber ganz langsam bekommt auch Benedikt seinen Platz.
So ist auch in den Andenkenläden hinter dem Petersdom Papst Johannes Paul II. Weiterhin Kassenschlager. Benedikt verkauft sich nur im Doppelpack. Deswegen gibt es Tassen, Schlüsselanhänger, Feuerzeuge, Rosenkränze, Pillendöschen, ja sogar Bieröffner, immer mit dem Bild von beiden Päpsten. Für jeden Geschmack eben etwas.
Beide verkaufen sich gut. Johannes Paul wird aber noch mehr gekauft, weil er so lange mit uns war. Nach 27 Jahren vergessen die Menschen ihn nicht so schnell. Aber auch Papst Benedikt verkauft sich. Langsam, langsam gewinnt er an Einfluss.
Eigentlich ist man sich aber einig. Nach einem Jahr hat sich Kardinal Ratzinger als Papa, wie man in Italien den Papst nennt, ganz gut gemacht. Manche Wünsche bleiben zwar noch offen.
Ja, er muss sich noch ein bisschen umstellen, denke ich mir. Also er ist nicht so wie unser vorheriger Papst, obwohl es auch ein Deutscher ist, aber er muss noch ein bisschen offener werden, denke ich mir.
Die treuesten Paparazzi-Fans sind vermutlich seine Landsleute aus Bayern. Die müssen zwar jetzt weiter reisen, können sich dafür aber auch der gemeinsamen Herkunft rühmen.
Was in erster Linie toll ist, weil er ein Bayer ist und nicht weit von uns entfernt zu Hause ist und eigentlich seine Jugend und seine aktive Zeit als Kardinal auch verbracht hat. Und das finde ich eigentlich ganz toll.
Insgesamt ist man doch angenehm überrascht vom ersten Jahr Benedikt.
Ich fand es ein sehr interessantes Jahr. Er hat Zeichen nach außen gesetzt. Auch die Enzyklika Deus Caritas ist, finde ich hervorragend. Er muss auf jeden Fall innerkirchlich, was Reformen angeht, muss er noch was tun. Aber das kann man auch nach einem Jahr nicht verlangen.